Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, meine Predigt heute ist überschrieben mit Nachfolge. Das haben wir schon gehört. Es gibt einen Untertitel und der lautet: Komm mit und sieh selbst. Und als Predigttext haben wir aus dem Johannesevangelium Kapitel 1 die Verse 35 bis 42. Jesus findet die ersten Jünger. Ich lese uns aus dem Evangelium. Johannes der Täufer und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging. Da schaute Johannes ihn an und sagte: Seht, dies ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Jesus drehte sich zu ihnen um, sah sie kommen und fragte: Was sucht ihr? Sie antworteten: Rabbi, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte Jesus. Also gingen sie mit Jesus dorthin, wo er wohnte. Es war ungefähr 4 Uhr nachmittags und sie blieben bei ihm bis zum Abend. Einer der beiden, die Jesus auf das Wort von Johannes hin gefolgt waren, hieß Andreas. Er war der Bruder von Simon Petrus. Wenig später traf er seinen Bruder Simon und erzählte ihm: Wir haben den Messias gesehen, den von Gott versprochenen Retter. Also wir haben ihn gefunden, steht da. Wir haben den Messias gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Dann nahm Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Der sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Von jetzt an sollst du Petrus heißen. Soweit unser Predigttext. Wir hören hier eine Geschichte wie im Zeitraffer. Wenige Sätze, aber viele Entscheidungen, lebensverändernde Entscheidungen. Ich möchte meine Predigt heute in 3 Teile teilen. Das ist ganz besonders originell, aber es gibt 3 Teile. Zunächst möchte ich nachspüren, was wohl im Vorfeld in den Köpfen der handelnden Personen vorgegangen sein mag. Das ist natürlich Spekulation. Aber ich denke, es hilft uns dabei, die Parallelen auch zu unserem eigenen Leben zu erkennen. Dann schauen wir uns die Entscheidungen an. Menschen entscheiden sich dazu, Jesus nachzufolgen. Und wir haben in diesem Gottesdienst nicht nur durch Ihren Bericht aus Haiti, auch von Abraham gehört, wo Nachfolge beginnen kann. Und schließlich schauen wir noch auf Simon, der einfach so zugesagt bekommt, er sei der Fels. Erstens: Wie geht es Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, die nicht wissen, was im Leben wichtig ist, nicht wissen, was im Leben Halt bietet? Die einen probieren unterschiedliche Möglichkeiten aus, schauen, was ihnen gut tut, ziehen vielleicht weiter. Manche suchen Halt in Dingen, in Besitz, Reichtum, mein Boot, mein Haus, mein Auto. Das bringt Respekt und Achtung. Andere suchen Halt in Tätigkeiten, in Aufgaben, in der Arbeit, im Projekt, im Ehrenamt. Zu tun ist immer. Und in der Regel bringt auch das Respekt und Anerkennung. Wieder andere suchen Halt in Beziehungen, in Freundschaften. Aber was ist, wenn das alles nicht geht, wenn das nicht klappt oder wenn es schon wieder kaputt ist? Was, wenn das Leben zu Ende geht und ich manches nicht mehr kann, was mir Halt gegeben hat oder auch nicht mehr tun mag? Die Jünger von Johannes, von denen hier berichtet wird, mögen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens gewesen sein, auf der Suche nach Antworten auf die Fragen des Lebens. Wozu das alles? Wie geht es weiter? Und Johannes der Täufer ist für sie wie ein Wegweiser auf Jesus. Johannes hat ihn schon kennengelernt und mit Wasser getauft. Er weiß, Jesus ist größer als er selbst. Und nun kommt Jesus wieder vorbei an dieser Stelle am Jordan. Und das finde ich, ist der Zeitraffer in dieser Geschichte. Johannes sagt, schaut, dieser hier ist Gottes Opferlamm. Wir jetzt hier wissen, dass es ein doppelter Verweis ist auf das alttestamentliche Passafest, bei dem ein Lamm geschlachtet wurde oder immer noch wird. Und zum anderen auf Jesaja, der über den Knecht Gottes prophezeit, er werde wie ein Lamm zur Schlachtung geführt und erlitte unsere Schmerzen. Jesaja 53. Johannes ruft über Jesus aus, dass er einmal unsere Schuld und unsere Schmerzen wegnehmen würde. Die Menschen damals lebten in diesem Wissen. Jesaja und die Mosebücher waren den Menschen bekannt. Die Menschen heute suchen zwar auch nach dem Sinn, und sie finden ihn leider immer seltener im Glauben an den auferstandenen Jesus Christus. Und wie kann ich da von Schuld erzählen, wenn die Schuld, von der hier die Rede ist, nämlich die Trennung von Gott, gar nicht als problematisch wahrgenommen wird? Trotzdem ist dieser Satz von Johannes, seht, das ist Gottes Opferlamm, der erste Wendepunkt in unserem Bericht. Dahinter steht nämlich das Angebot, in Jesus, den Retter, zu sehen. Ihr Menschen, die ihr vom Glauben nichts oder nur wenig wisst, Jesus ist der Retter für deine verfehlten Gedanken nach Macht und Reichtum, nach Ansehen oder Anerkennung. Er, Jesus, kann das alles wegnehmen und einen Weg weisen, der weiterführt und der dir inneren Frieden schenken kann. Jetzt magst du sagen, kenne ich doch alles, bin doch schon lange Christ. Diese Wegweisung brauche ich nicht mehr. Ich bin doch schon weiter. Das ist sicher richtig. Und doch, auch wir Christen kennen doch diese Gedanken nach Anerkennung, nach dem Statussymbol, nach Einfluss oder vielleicht sogar nach Rache. Selbst im kirchlichen Dienst gibt es die Frage, wozu das alles? Und wir kennen auch diese Phasen, in denen wir innerlich leer sind, wo wir den Zugang zu Jesus verloren zu haben glauben. Phasen, in denen uns die Inspiration fehlt, das richtige Gebet. Also gilt auch euch, ihr Christen, seht, das ist Gottes Opferlamm. Zweitens, die Jünger, die das gehört haben, folgen Jesus. Sie treffen ihre Entscheidung. Sie wollen mehr wissen, mehr lernen, Jesus kennenlernen. Also müssen sie mit ihm ziehen. Es wird nicht erzählt, dass sie noch irgendetwas zu Johannes gesagt hätten. Danke für deine Wegweisung vielleicht. Danke für die Zeit mit dir. Oder so etwas. Sie drehen sich um und folgen Jesus. Es wird auch nicht erzählt, dass sie irgendwie länger darüber nachgedacht hätten, gezögert oder sich untereinander ausgetauscht. Nichts dergleichen. Es wird auch nicht erzählt, dass Jesus sie irgendwie eingeladen hätte. Kommt mit. Oder dass sie ihn gefragt hätten, Jesus, können wir mit dir gehen? Im Johannesevangelium steht äußere Bewegung oft auch für innere Bewegung. Gemeint ist, dass die Jünger Jesus auch innerlich folgen wollen, sich Jesus zum Vorbild nehmen, bereit sind, von ihm zu lernen und seine Lebensweise zu übernehmen. Und Jesus bemerkt beides. Die äußere Bewegung, aber auch die innere. Und er will die Motivation der Jünger herausfinden. Jesus hat schon gesehen, dass sie mehr wissen wollen, sich entschieden haben dazu, Jesus im wahrsten Sinne des Wortes nachzufolgen. Und Jesus fragt, was sucht ihr? Es ist der erste Satz, den Jesus im Johannesevangelium überhaupt sagt. Was sucht ihr? Und es ist die Einladung an uns alle zur Selbstreflexion. Und die Fragen der Jünger könnten auch unsere eigenen Fragen sein. Was suchen wir? Da kommen diese Fragen alle wieder hoch. Woran hängt mein Herz? Was ist wichtig im Leben? Was macht mich glücklich? Wie kann ich inneren Frieden finden? Wie kann ich mit all den Kränkungen und Verletzungen umgehen, die ich anderen zugefügt habe? Oder die mir zugefügt wurden. Was suchen wir? Die Jünger also, so scheint es mir, stammeln eine Antwort. Sie wollen wissen, wo Jesus wohnt. Ich finde die Frage so bemerkenswert, weil die eigentlich gar nichts damit zu tun hat oder zu haben scheint, was die Frage ist. Was sucht ihr? Ich habe jetzt über Sinn des Lebens erzählt und die Antwort passt gar nicht dazu. Sie antworten nicht, ja, wir möchten Antworten auf die Fragen unseres Lebens oder wir sind unglücklich und wir haben den Eindruck, du kannst uns helfen, sondern sie fragen mit, oder sie antworten mit einer Gegenfrage. Wo wohnst du? Das mag die Frage nach dem Versammlungsort sein. Wo treffen wir dich wieder? Sind da noch mehr Menschen? Es mag auch die Frage der Sicherheit sein. Jesus, wenn wir dir nachfolgen, wie wird das sein? Wo gehen wir hin? Wichtige Frage für mich, wo gibt's was zu essen? Wie werden wir schlafen? Die Jünger wollen wissen, wo Jesus wohnt. Im Hebräischen ist das Wort für Wohnen das gleiche wie für Bleiben. Wo wohnst du, ist also auch die Frage, wo bleibst du? Oder wo bist du angekommen? Wo bist du zu Hause? Was sind deine Werte? Was ist deine innere Heimat? Was gibt dir Kraft und Geborgenheit? Und dann ist es doch die Frage, die wir eigentlich erwartet haben. Wir wollen von dir lernen, Jesus, aber was ist dir wichtig? Kann das auch für uns wichtig sein? Wo wohnst du also? Der Pharisäer in Matthäus 8, der Jesus nachfolgen wollte, fragt die gleiche Frage. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Aber da antwortet Jesus recht ausführlich, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Hier aber ist Jesus, wie ich finde, noch etwas herausfordernder, weil er so wortkarg ist. Er antwortet nämlich, kommt mit und seht selbst, wo ich wohne. Er lädt dich ein, dein ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen. Die Jünger von Johannes, die von Johannes aus aufgebrochen sind, um Jesus nachzufolgen, wissen nur, wir haben Fragen, auf die Jesus möglicherweise eine Antwort hat, aber sie wissen nicht, was noch auf sie zukommt. So mag es Abraham gegangen sein, als er den Ruf Gottes gehört hat. So mag es ihnen gegangen sein in den 70er Jahren, als sie sich nach Haiti aufgemacht haben. So ging es den anderen Missionarinnen und Missionaren, die wir aus unserer Gemeinde unterstützen, auch. Und auch uns, als wir uns auf den Weg mit Jesus gemacht haben. Das erfordert Mut. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast schon im ersten Teil gedacht, Mann, diese Fragen habe ich auch. Und alles, was ich bisher probiert habe, hat keine Antworten geliefert. Du hast vielleicht gestaunt über die Jünger, die sich für Jesus entschieden haben, obwohl sie eigentlich ja noch gar nichts wissen von Jesus. Außer dem Hinweis von Johannes hier, das ist ein guter. Die sind mutig. Kannst du auch so mutig sein? Kannst du dir auch vorstellen, dich auf Jesus einzulassen, mehr zu erfahren von ihm, wie deine Fragen beantwortet werden können, wie du Frieden im Alltag finden kannst, wie du Entschuldung erfahren kannst? Lass dir sagen, es gehört Mut dazu, das ist wahr. Aber niemand ist allein mit diesem Mut. Dafür gibt es übrigens Gemeinde. Hier sind andere, die auch irgendwann den Mut aufgebracht haben, Jesus nachzufolgen und die dir helfen können bei den ersten Schritten. Auch die Jünger damals waren immerhin zu zweit und es wurden, wie wir wissen, schnell mehr. Und wenn du schon lange Jesus nachfolgst, schon viel gelernt hast und schon viele Dinge im Leben mit Jesus neu angepackt hast, dann brauchst du trotzdem neuen Mut, ihm auch das hinzuhalten, was du Jesus bisher noch nicht hingehalten hast. Jesus kennt das zwar schon, aber er möchte es ja eben von uns hingehalten bekommen. Die Frage von Jesus, was suchst du, könnte dann auch für dich heißen vielleicht, was verbirgst du mir noch? Denn Jesus lädt uns alle ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Diese Einladung gilt denjenigen, die Jesus erst kennenlernen die direkt diese Erquickung bekommen wie ein kühles Glas Wasser nach einer sonnigen Wanderung. Und natürlich gilt diese Einladung auch denjenigen, die sich bereits für Jesus und sein Reich abgemüht haben und mit der Last der Gemeindearbeit beladen sind. Kommt mit und seht selbst, wo ich wohne. Finde es heraus. Drittens. Die Freude über die eigene Entscheidung und über die Veränderungen in ihrem Leben muss so groß gewesen sein, dass die Jünger direkt davon weitererzählen. Das geht fast allen so, die Jesus das erste Mal begegnen. Wieder berichtet der Evangelist davon nichts. Wie haben die Jünger die Gegenwart Jesu konkret erlebt? Was ist an diesem Tag passiert zwischen 4 Uhr nachmittags und abends? Ich finde interessant, dass gesagt wird, wie lange die sich treffen, aber nicht, was die da gemacht haben. Also wissen wir es nicht. Wir wissen nur, dass diese Begegnung etwas ausgelöst hat. Die Jünger waren überzeugt, den Messias gefunden zu haben, den seit Jahrhunderten verheißenen, von Gott gesandten Retter ihres Volkes. Und so berichtet Andreas, einer der beiden Jünger, davon seinem Bruder Simon und bringt ihn mit zu Jesus. Jesus sieht Simon und weiß schon alles über ihn, sogar seine Zukunft. So ist es auch mit uns. Jesus sieht uns und kennt uns. Und er hat einen Plan. Wir können uns gegenüber Jesus nicht verstellen, eine Rolle spielen, denn Jesus sieht uns ins Herz. Es ist wieder irritierend, dass nichts berichtet wird darüber, ob Jesus und Simon sich noch irgendwie unterhalten haben. Schön, dass du da bist. Ach, du bist Simon, von dir hat Andreas schon erzählt. Oder dass Simon irgendwie sagt, ach, du bist Jesus, schön, dich kennenzulernen. Jesus könnte ihn auch gefragt haben, was suchst du? Denn es liegt auf der Hand, dass Simon sich auch diese Fragen gestellt hat, denn er ist ja direkt mitgekommen. Er hat gedacht, da ist einer, von dem kann ich was lernen. Jesus freut sich und hat einen Plan mit Simon. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen. Petrus, der Fels. Jesus hat also Großes mit Simon vor. Das stelle ich mir irgendwie unwirklich vor, wenn ich das wäre. Ich will nur sehen, wer Jesus ist, von dem mir mein Bruder so lebhaft erzählt hat. Ihn nur kennenlernen. Und Jesus sagt mir auf den Kopf zu, wie ich heiße, wo ich herkomme und wie ich jetzt bin, was ich als nächstes mache. Dass ich mein Leben ändern werde. Und das, wo Jesus mich doch kennt. Mein Durchhaltevermögen, meine Wankelmütigkeit, meine Unvollkommenheit. Aber so ist es. Jesus sagt zu Simon, du sollst Petrus heißen. Wenn du Jesus nachfolgst oder deine Nachfolge erneuerst, stellst du dich Jesus zur Verfügung. Und Jesus kennt unsere Einschränkungen, also nimmt er uns auch mit unseren Einschränkungen. Aber prophetisch zugesagt zu bekommen, man sei einmal wie ein Fels, mehr ist ja im Evangelium des Johannes nicht berichtet. Ob Simon Angst bekommt vor der Zusage, ob er sie überhaupt versteht, wenn er es versteht, wird er sich sagen, diese Aufgabe ist doch viel zu groß für mich. Aber es wird nichts davon erzählt. In Jeremia ist lang beschrieben, wie er mit Gott ringt, ob seines Auftrages. Simon scheint sich zu fügen und Jesus nachzufolgen. Wie würdest du reagieren, wenn Jesus dich ruft? Ringen? Nachfragen? Oder gehorchen? Ich komme zum Schluss. Die Entscheidung, sich an Jesu Lehre und Leben zu orientieren, ist auch heute eine Frage des Herzens. Deshalb wird im Evangelium auch so wenig Worte gemacht, weil das meiste findet im Herzen statt. Die faszinierende Ausstrahlung Jesu wird damals für viele den Ausschlag gegeben haben, ihm nachzufolgen. Und diese Ausstrahlung ist heute noch genauso entscheidend, wenn der Sinn und die Richtung des Lebens in Frage stehen. Wenn wir uns von Jesus in seine Schule nehmen lassen, ihm also nachfolgen, eröffnet sich ein weiter Horizont. Wir sehen uns selbst und die Welt, in der wir leben, in einem anderen Licht, im Licht Gottes, der sich nicht durch Gewalt, sondern durch Liebe Geltung verschafft. Das führt in aller Regel für alle Schüler, ob neue oder ältere Schüler, zu radikalen Konsequenzen, für die Mut nötig ist. Doch wir sind nicht allein. Die Gemeinde ist dazu da, dass wir bei unserem Mut bleiben und an unserer Entscheidung festhalten. Was suchst du? Folge Jesus und finde es heraus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam singen. Ich habe mir gewünscht, ein Gesangbuchlied. Das steht in der Nummer 385. Und ich lese uns die erste Strophe einfach nochmal vor. Es ist natürlich wie eine Zusammenfassung. Mir nach, spricht Christus unser Held, mir nach, ihr Christen alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Ruf und Schalle. Nehmt euer Kreuz und Ungemach auf euch, folgt meinem Wandel nach.